Herzlich willkommen zur 18. Folge der Polyspektiven, dem Podcast über Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polyspektiv aus Berlin. In dieser Folge geht es um die Strukturierung und Rhythmisierung unserer politischen Bildungsveranstaltungen. Und was sich auf den ersten Blick vielleicht nach Musikpädagogik anhört, ist ein essentieller Bestandteil der Vorbereitung und Umsetzung unserer Veranstaltungen. Denn es geht hier darum, welche Methoden wir wofür auswählen und wie wir sie entlang der Veranstaltungsziele zu einem Spannungsbogen zusammenfügen, der für die jeweiligen Zielgruppen und Lernziele bestmöglich funktioniert. Dabei hören wir auch, was die beste Grundlage für Improvisation und kurzfristige Anpassungen ist und warum wir immer von den Zielgruppen her denken. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail an podcast@polyspektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Folge unseres Podcasts. Zu Beginn der Umsetzung eigentlich fast aller Projekte, die wir machen, steht der Kontakt mit einem potenziellen Auftraggeber, einer potenziellen Auftraggeberin. Und dabei geht es viel um die Ziele des Projektes bzw. der Veranstaltung. Für uns ist dabei aber meist die Klärung der Zielgruppe der erste Schritt. Warum ist das so?
Ganz häufig haben wir das Gefühl, dass unsere Auftraggeber schon irgendwelche Aktivitäten im Sinn haben und gar nicht überlegen, für wen mache ich das eigentlich. Und letztlich ist es ja in aller Regel Sinn der Sache, dass wir für die Menschen, die kommen, etwas möglichst sinnvoll aufbereiten. Und da ist es natürlich ein ganz großer Unterschied. Wie alt sind die Leute überhaupt? Was haben die für einen Bildungshintergrund? Sind die das gewohnt, dass sie sich über längere Phasen konzentrieren, dass die ganz lange verbal miteinander kommunizieren oder werden die dann unruhig? Sind die eigentlich alle gleich in ihrer Art oder zumindest ähnlich oder sind das ganz unterschiedliche Leute, die da zusammenkommen? Wo stehen die im Leben und was haben die eben sonst auch noch für Bedürfnisse und für Interessen, die sich auf das, was wir ihnen anbieten, auswirken könnten?
Und das Zweite, was man dann ebenfalls sehr gründlich machen muss, um ein gutes Projekt zu erhalten, ist die Zieldefinition. Nämlich sich sehr genau zu überlegen, welches Lernziel, welches Veranstaltungsziel, welches Projektziel ist für die Gruppe, die Zielgruppe A relevant, aber B auch erreichbar? Und ist dieses Ziel auch aus Sicht der Veranstalterin so sinnvoll und in ihrem Interesse? Das muss einfach zusammenpassen. Häufig gibt's da ganz große Unklarheit. Also häufig ist, wie Heidi schon gesagt hat, wird eher so von der Aktivitätenseite gekommen, gesagt, wir sollten mal das oder jenes tun. Aber warum und ob das überhaupt geeignet ist, diese Frage wird aus unserer Sicht oft zu schnell übergangen. Und dann findet man häufig zwar irgendeine Zielbeschreibung in einer Ausschreibung zum Beispiel, aber die ist oft aus so einer Verwaltungsperspektive formuliert und nicht aus einer didaktischen, nicht aus einer, die auf die Teilnehmenden schaut.
Gerade bei solchen wenig didaktischen Zieldefinitionen spielen unsere eigenen Ansprüche und Vorstellungen für die politische Bildung eine besonders große Rolle. Was ist uns an dieser Stelle wichtig?
Natürlich haben auch wir Ansprüche an das, was politische Bildung leisten können muss. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Ansprüche mit den Zielen unserer Auftraggeber zusammenbringen können. Und da ist ein ganz wichtiges Element, dass wir unsere Teilnehmenden nicht ideologisieren wollen, dass wir ihnen keine Meinung überstülpen möchten. Und insofern würden wir auch für Auftraggeber, denen wichtig wäre oder deren Ziel wäre, unsere Teilnehmenden zu beeinflussen und die zu überzeugen von irgendwelchen politischen Ansichten, solche Ziele könnten wir nicht teilen, die würden wir nicht mitgehen. Das würde auch gegen den sogenannten Beutelsbacher Konsens, der in der politischen Bildung sehr bekannt geworden ist, völlig verstoßen. Außerdem ist uns immer wichtig, dass politische Bildung nicht nur aus Wissensvermittlung besteht, sondern dass es hier immer so eine Trias von Zielen gibt, nämlich eben auf der einen Seite Fakten, Wissen, Informationen zu vermitteln. Auf der anderen Seite ist aber ganz zentral auch, dass Werte thematisiert und geäußert werden und dass auch praktische Kompetenzen vermittelt werden. Und das hängt dann ein Stück weit auch wieder von den Zielgruppen ab, was für die besonders wichtig ist. Aber irgendwie sind immer alle drei Elemente beteiligt.
Okay, soweit die Ziele der politischen Bildung. Jetzt kommen wir zur verwendeten Methodik. Wie wird die Methode ausgewählt, die für das jeweilige Ziel die richtige ist?
Da kommen häufig interessante Diskussionen auf, weil uns Anfragen erreichen, macht doch mal ein Planspiel zum Thema so und so. Ob die Methode geeignet ist, dieses Thema zu vermitteln und ob die Zielgruppe mit dieser Methode bei diesem Thema zurechtkommt, ist aber keine triviale Frage. Das kann man gründlich diskutieren. Oder dass man sagt, ja, wir wollen da eine partizipative Diskussion. Wir wollen haben, dass sich die Leute mal auseinandersetzen mit einem Thema und ihre Ideen einbringen. Wo dann aber zu fragen wäre, ja, passt denn da überhaupt der Rahmen und interessiert die Ergebnisse jemand und gibt's dafür dann auch Feedback für das, was da gelaufen ist, beziehungsweise nimmt diese Ideen und Gedanken jemand mit? Das sind immer Dinge, die, bevor man eine Methode auswählen kann, abgeklärt werden müssen. Stimmt der Kontext, passt zum Ziel, passt zur Gruppe? Und dann muss man sich noch überlegen, geht das räumlich? Also habe ich die Möglichkeit, Gruppen in Kleingruppen aufzuteilen, weil einfach genug Platz da ist. Ist es möglich, da Tische zu stellen oder einen Stuhlkreis zu stellen oder sonst irgendwas zu machen? Ist Technik da? Ist WLAN da? Ist die Gruppe ungestört? All das sind Fragen, die man klären muss, auch schauen muss, eventuell ist es zeitlich begrenzt. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Was lässt sich möglicherweise noch realisieren, was wichtig ist, aber am Ende muss die Methode halt auch in den räumlichen und zeitlichen Kontext reinpassen. Und nur wenn das alles zusammenpasst, dann kann man das Ziel mit der gewählten Methode auch tatsächlich für die Zielgruppe, die man vorfindet, erreichen. Bei all dem ist uns wichtig, dass wir dem Auftraggeber helfen, eine runde Veranstaltung zu machen, wo alles ineinander greift und wo die Perspektive, die Interessen, die Fähigkeiten der Zielgruppe, das gesteckte Ziel und der räumliche Rahmen zusammenpassen. Und es ist ganz wichtig, das gründlich zu machen, weil man nur so vermeidet, dass man später auf Widersprüche stößt, auf Probleme bei der Umsetzung stößt oder auch, dass es zu Konflikten kommt, weil irgendjemand dazukommt und sagt, was macht ihr jetzt gerade und warum?
Was wir bisher besprochen haben, betrifft ja vor allem die Vorbereitung und als Teil davon auch die Absprachen mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Jetzt kommen wir zur Umsetzung und damit zur eigentlichen Strukturierung und Rhythmisierung der Veranstaltung. Das bedeutet, wie werden die ausgewählten Methoden eingesetzt und kombiniert? Wie wird die Veranstaltung perfekt angepasst an die gesetzten Ziele und die Zielgruppe?
Grundsätzlich bemühen wir uns immer um einen Methodenmix. Verschiedene Einzelziele drücken sich in verschiedenen Methoden aus. Aber auch ist es ja so, dass verschiedene Teilnehmende durch verschiedene Ansätze besonders viel mitnehmen können und dass deswegen so eine Mischung und eine Abwechslung immer sinnvoll ist. Es gibt immer Teile, die mehr dem Austausch zwischen den Teilnehmenden gelten und andere, die mehr der Wissensvermittlung gelten. Die einen sind partizipativer, die anderen sind frontaler. Manches ist spielerisch, manches ist besonders schwierig, dann gibt's danach wieder eine entspanntere Phase. Aus diesen unterschiedlichen Ideen, Zielen und Bausteinen ergibt sich ein Rhythmus, der das Programm beschreibt und durchzieht.
Und wichtig ist uns da, dass die Methodenkombination durchdacht ist und dass die Dinge sich sinnvoll ergänzen und sinnvoll aufeinander aufbauen. Also nur ein Beispiel, bevor ich Leuten quasi eine Meinungsbildungsmöglichkeit gebe oder sage, formuliert doch mal, wie ihr es machen würdet, muss man dafür sorgen, dass sie bestimmte Fakten einfach wissen. Und bevor man ihnen bestimmte Wissensinhalte vermittelt, ist es bei einer unbekannten Gruppe ganz gut, wenn man einen Weg findet, herauszufinden, was denn schon da ist. Also so ergibt sich aus dem Prozess eine logische Folge von unterschiedlichen Unterzielen, für die man jeweils eine passende Methode sucht, sodass alles sinnvoll aufeinander aufbaut. Und was dabei auch wichtig ist, ist, dass man die Teilnehmenden einbindet und nach Möglichkeit positiv in den ganzen Prozess hineinzieht. Wenn zum Beispiel die Erwartung ist, ach, heute geht's 4 Stunden um irgendwas und es wird bestimmt ganz furchtbar langweilig, dann ist es ein wunderbarer Einstieg zu sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Hof, weil man sich etwas ausgedacht hat, was man dort machen kann mit Aufstellung oder sonst irgendetwas. Und so in dieser Weise kann man immer wieder versuchen, durch den Methodenwechsel und durch das, was man tut und durch die Art, wie man es jeweils einführt und vermittelt, die Leute bei der Stange zu halten, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und so eine positive Grundstimmung am Leben zu erhalten.
Neben den inhaltlichen Kriterien für meine Methodenwahl ist auch ganz wichtig, dass die Gruppen immer wieder zusammengehalten werden. Dafür können spielerische Aktivitäten zwischendurch sehr gut sein, auch als eine Möglichkeit, sich zu entspannen, miteinander Spaß zu haben und sich als Gruppe wiederzufinden. Landläufig würde man ganz oft denken, ach, jetzt, wenn ihr mit Jugendlichen arbeitet, dann setzt ihr bestimmt jede Menge Spiele ein, die haben doch da besonders Spaß dran. Aber manchmal ist es auch genau andersherum. Also manchmal sind es gerade die Erwachsenen, sei es MultiplikatorInnen, mit denen wir arbeiten, sei es irgendwelche Erwachsenen aus beruflichen Zusammenhängen, die dann einen irren Spaß daran entwickeln, miteinander irgendwelche bewegten, gruppendynamischen Spielchen zu machen. Und Jugendliche würden sich dagegen dadurch ein bisschen veräppelt fühlen und denken, dass wir sie nicht ernst nehmen.
Das führt ja wunderbar zum nächsten Unteraspekt, nämlich der Orientierung an der Zielgruppe. Dabei geht es darum, dass die verwendete Methodik natürlich nicht nur dem Ziel untergeordnet sein muss, also dem Lernziel oder dem Veranstaltungsziel, sondern allen voran auch der Zielgruppe. Wir haben ja schon am Anfang gehört, dass wir die Veranstaltung von den Menschen her denken. Wie funktioniert das an der Stelle? Welche verschiedenen Zielgruppen gibt es und wie wirken sich die auf die Veranstaltung aus?
In der Tat haben wir sehr, sehr verschiedene Zielgruppen. Die können zum Beispiel sein Erwachsene, die aus verschiedensten Zusammenhängen an einer Veranstaltung teilnehmen, weil sie das irgendwie mit der Politik ganz interessant finden. Die freiwillig da sind, aber ganz unterschiedliche Lebenssituationen haben. Dann haben wir solche Zielgruppen wie eine Gruppe von Stipendiatinnen, die alle hoch gebildet sind, sehr orientiert daran sind, Wissen anzusammeln und ihr Wissen kundzutun. Oder dann könnten wir als drittes eine Gruppe von Jugendlichen haben, in einem schulischen Zusammenhang, die eher weniger bildungsaffin sind und aus ihrem Alltag eher sehr schwierige Lebensumstände kennen, die dann eben wieder ganz andere Vorstellungen und Ansprüche hätten. Und je nachdem, mit wem wir es dann zu tun haben, überlegen wir, wie wir die Methoden aufgreifen. Zum Beispiel ist eine große Frage, wie verbal oder nonverbal soll das Ganze denn sein? Also unsere StipendiatInnen, die können sich sicherlich 90 Minuten sehr gut darüber unterhalten, wie Nachhaltigkeit in unserer Stadt zu erreichen ist, während vielleicht unsere Jugendlichen mit den schwierigeren Lebensumständen da komplett aussteigen würden und sagen würden, also was denn nun, warum soll denn da der Fahrradweg hin und wie lange darf denn jetzt der Verbrennungsmotor noch genau genutzt werden? Die Betreuungsintensität ist auch sehr unterschiedlich. Also wir können Gruppen, die es gewohnt sind, sich selbst zu strukturieren, sehr viel länger alleine sein lassen. Die freuen sich auch einfach, wenn sie selbstständig ihr Ding machen können. Und andere Gruppen, da müssen wir auch immer wieder ein bisschen was reinfüttern und gucken, ob das dann weiterläuft. Und generell sind auch einfach die Phasen sehr unterschiedlich.
Bei allen Unterschieden und bei aller Buntheit und aller Kleinteiligkeit gibt es aber auch so Grundbedingungen einer guten Veranstaltung, eines guten Projekts, nämlich einen stabilen, einen klaren Rahmen. Man fängt immer gemeinsam an, auch damit, dass man sich gegenseitig vorstellt und dass alle einen Überblick bekommen, wer da ist und warum und was man eigentlich vorhat. Und genauso braucht man ein sauberes, klares Ende. Es ist sehr, sehr unbefriedigend, wenn eine Veranstaltung hinten ausfranst, die Leute einfach weglaufen. Wichtig ist, dass man gemeinsam die Sache beendet, auch sich bedankt gegenseitig, damit es als eine schöne, runde Sache erlebt wird. Und das Dritte, was wir immer versuchen sicherzustellen, ist, dass wir die Pausen klug planen und klug durchführen. Die können die Funktion haben, dass sie eine Zäsur setzen im Programm, dass man also bestimmte Teile einfach voneinander abtrennt, ganz eindeutig auch für alle wahrnehmbar, sodass auch deutlich wird, dass bestimmte Elemente aufeinander aufbauen. Man kann sie aber auch als Teil des Prozesses begreifen. Etwa indem man sagt, an der Stelle wäre es ja toll, wenn die sich informell über diese oder jene Frage, die gerade diskutiert wurde, noch weiter austauschen. Wenn man also gewissermaßen davon ausgehen kann, dass die Kaffeepause von den Teilnehmenden genutzt wird, um das, was sie gerade getan haben, fortzusetzen oder nochmal zu reflektieren, kann man auch bei der Pause ein bisschen großzügiger sein und das als Teil des Programms begreifen. All das sind Dinge, die man sich gut überlegen muss bei der Aufstellung eines Ablaufs, eines Methodenmixes, eines Zeitplans.
Dann bleibt uns noch Zeit, die sich gut rhythmisieren lässt, in einem Wechsel von Kleingruppenarbeit und Arbeit in der Gesamtgruppe im Plenum. Das ist eigentlich so der typische Wechsel, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen sich kleine Gruppen intensiv austauschen, aus ihrem Leben berichten oder etwas erarbeiten, Wissen recherchieren. Und da ist es wichtig, dass diese Gruppenarbeit sinnvoll eingerichtet wird. Also manchmal ist es sinnvoll, diese Gruppen möglichst homogen zu machen, damit sie einen gemeinsamen Horizont teilen, damit sich niemand gegenseitig ausbremst. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, die Gruppen möglichst heterogen zu wählen, damit ein reger Austausch entsteht zwischen ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Dann müssen wir natürlich darauf achten, dass die Gruppen nicht zu groß und nicht zu klein sind. Immer wieder gehen wir zurück in die Gesamtgruppe, damit wir das, was in den Kleingruppen erarbeitet worden ist, irgendwie teilen können. Klassischerweise wird da ja immer sehr gerne eine große Präsentation gemacht und dann hat man 5, 6, 7, 8 Kleingruppen, die ihre Ergebnisse präsentieren. Das kann extrem langweilig werden. Wir versuchen, sowas zu vermeiden, indem wir zum Beispiel sowas machen wie, du hast jetzt 2 Minuten Zeit zu präsentieren und dann müssen einfach all die in 2 Stunden erarbeiteten Dinge in 120 Sekunden möglichst spannend dargelegt werden. Es kann also gerade für ganz fitte Leute eine gute Herausforderung sein, dass sie auch selber dafür sorgen müssen, dass diese Präsentation gut und spannend wird. Während wir jetzt bei Leuten, die vielleicht weniger Erfolge gewohnt sind, eher darauf achten würden, dass wir da gewaltig applaudieren, dass wir das auch dramatisch ansagen, damit das Publikum ganz hingerissen lauscht. Und ganz oft machen wir es aber auch so, dass wir gar nicht diese typischen Plenarpräsentationen machen, weil die dazu tendieren, oft sehr langweilig zu werden und sehr langatmig, sondern stattdessen die Teilnehmenden wieder in neue Kleingruppen schicken, in denen sie sich gegenseitig aus ihren Teilgruppen präsentieren.
Und wenn dann alles bis ins letzte Detail geplant ist und wir vorbereitet haben, wann es ins Plenum und wann in die Kleingruppen geht und welche Methodik wo ideal zur Umsetzung unseres Ziels geeignet ist, kommt die Realität und macht uns manchmal doch auch einen Strich durch die Rechnung. Häufig hat sich gezeigt, dass eine solide Planung dann eine spontane Reaktion vor Ort ermöglicht, aber wie funktioniert das genau in der Umsetzung?
Zu einer guten professionellen Vorbereitung gehört auch eine sehr gute Aufgabenverteilung, eine sehr, sehr gute Absprache im Team. Es muss zu jeder Zeit klar sein, wer wofür verantwortlich ist, wer sich worum kümmert. Und wenn wir mit mehreren Leuten vor Ort sind, ist es auch wichtig, dass alle, die da sind, wach sind und den gesamten Rahmen im Blick haben. Ist logisch, dass man zum Beispiel sagen kann, bestimmte Leute kümmern sich um bestimmte Programmteile. Es ist aber auch wichtig, dass die gerade nicht in der ersten Reihe stehen, dass die sich dann um andere Dinge kümmern, die vielleicht auch wichtig sind. Steht draußen der Kaffee schon? Läuft der Beamer? Kann ich gerade die Sachen, die passieren, die Ergebnisse notieren oder solche Dinge? Also das kann man alles gut durchplanen im Vorfeld und je besser das geplant ist, desto weniger Aufmerksamkeit frisst es und man kann sich dann voll um die Teilnehmenden kümmern. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass das geräuschlos funktioniert, die Zusammenarbeit, und dass auch die Wechsel und die Anpassungen an das, was gerade passiert, die Anpassungen an Veränderungen, die sich einfach ergeben, an Unvorhergesehenes, dass die im Team reibungslos funktionieren. Dass man an der Stelle nicht vor den Teilnehmenden irgendwelche Konflikte austrägt oder auch nur aufscheinen lässt. Teilnehmende sind da sehr, sehr sensibel. Die bekommen sehr viel mit, was sie gar nicht mitbekommen sollen. Also da dann zu schauen, dass man geräuschlos Probleme löst, keine Konflikte aufbrechen lässt, möglicherweise Dinge intern klärt in einem kleinen Chat, wobei das auch wieder schwierig ist, weil man dann auf die Mobiltelefone guckt und von den Teilnehmenden weg. Das ist auch nicht die beste Lösung. Manchmal ist es auch eine gute Lösung zu sagen, wir müssen gerade mal 2 Minuten vor die Tür oder zu sagen, wir machen gerade mal eine ganz kurze Pause, diskutiert mal diesen Punkt und wir sind gleich wieder da. Aber Wege zu finden, wie man als Team möglichst gut, möglichst geschlossen agieren kann.
Okay, das sind die Punkte, die die Kommunikation im Team betreffen. Wie ist es denn bei der Kommunikation mit den Teilnehmenden? Worauf achten wir da besonders?
Zu Beginn der Veranstaltung erklären wir kurz die Ziele, also warum sind wir heute überhaupt hier und wie läuft das Ganze ab? Das kann in sehr unterschiedlicher Länge sein. Dann ist auch ganz zentral, dass wir immer zusehen, dass wir Erwartungen der Teilnehmenden abfragen. Das bietet zum einen die Möglichkeit, dass wenn wir das Programm noch anpassen können, dann können wir zusätzliche Erwartungen aufnehmen. Und manchmal werden aber auch Erwartungen geäußert, die einfach unrealistisch sind. Und dann können wir klar machen, dass die heute keine Zeit finden werden. Wichtig ist eben, dass klar ist, was zu schaffen ist und auch was nicht zu schaffen ist mit dem Programm. Manchmal gibt es auch Dinge, die wir wiederum nicht erwarten. Die greifen wir dann natürlich sehr gerne auf. Da liegt eigentlich die Kunst der Improvisation vor Ort. Zum Beispiel gibt es vielleicht diese eine Person, die ganze Zeit in der hintersten Reihe sitzt, offensichtlich total eingeschüchtert ist, wenig Kontakt hat zu den Umgebenden. Ich habe aber bemerkt, dass die total schlaue Sachen auf ihren Zettel geschrieben hat zu der Aufgabe gerade. Und wenn es dann darum geht, vorzustellen, was jetzt erarbeitet worden ist, dann würde ich vielleicht genau dieser Person jetzt die Bühne geben, weil das ein einmaliges Erlebnis ist, dass diese Person jetzt mal ihre Ideen vorstellen darf und dann dafür auch einen ganz kräftigen Applaus bekommt.
Eine besondere Herausforderung ist natürlich immer, dass wir es in unseren Veranstaltungen mit Menschen zu tun haben und dass die dazu tendieren, unerwartete Reaktionen zu zeigen. Das heißt, dass man es mit besonders lebhaften Gruppen zu tun hat oder mit besonders unmotivierten Gruppen zu tun hat, dass großes Interesse besteht oder dass man das Interesse erst wecken muss, dass es sehr heterogen ist, also dass man auf der einen Seite Leute hat, die total tief im Thema sind und über die Köpfe der anderen hinwegreden und die anderen schalten dann eher ab. Und das sind alles Fragen und Probleme, vor die man gestellt wird und auf die man dann eine Antwort finden muss. Wie gesagt, im Idealfall eng koordiniert im Team. Aber das kann auch bedeuten, dass man vom Programm abweichen muss, dass man etwas einschiebt, dass man irgendwo unterbricht, dass man Teile kürzt, dass man etwas herausstreicht, dass man umgekehrt etwas, was sich als neue Möglichkeit auftut, weil irgendjemand da ist, der was besonders gut weiß und erklären kann, dass man dem eine Bühne schafft und dafür Zeit in Anspruch nimmt, die eigentlich anders verplant war. Also solche Dinge sind immer nötig. Und bei einer guten Veranstaltung ist man da dann aber auch flexibel, ist man so gut vorbereitet, dass man auf dieses Unvorhergesehene passend reagieren kann. Die Verantwortung, die man dabei hat als Veranstaltungsleitung, ist aber dafür zu sorgen, dass der rote Faden erhalten bleibt und dass man zur gegebenen Zeit, zur gesetzten Zeit, zur geplanten Zeit über die Ziellinie geht. Das heißt, dass man auch fertig wird. Und da ist es auch mitunter möglich, den Teilnehmenden zu widersprechen, nicht jeden Wunsch zu erfüllen, sondern mit Blick auf das große Ganze zu sagen, geht jetzt nicht mehr, danke, wir müssen jetzt weiter, zum Beispiel. Also es heißt, eine Veranstaltung im Interesse der Teilnehmenden umsetzen heißt nicht unbedingt alles tun, was die gerne hätten.
Damit sind wir schon am Ende unserer Folge zum Thema Strukturierung und Rhythmisierung politischer Bildungsveranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie etwas mitgenommen haben. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast@polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.